Die Hütte lag am Hang des Ringspitzes. Eine Grünfläche, schwer zu bewirtschaften, zog sich bis in die weiter unten liegenden Feuchtwiesen des Tales hinein. Das war eine Landschaft, wie er sie liebte. Was immer da unten im Tal schon an Hass und Wahnsinn geherrscht hatte und weiter herrschen würde, hier oben blieb alles, wie es war. Man sah einfach beim Wachsen und Vergehen zu. Bald würde es wieder nach Schnee riechen. Quercher wartete auf den Nebel. Wie eine große Bettdecke würde er sich über das Tal legen, jedes Geräusch dumpfer, ferner klingen lassen. Er aber würde auf über 900 Metern über diese Decke hinwegschauen können. Richtung Osten, wo die Sonne über dem Baumgarten schneit aufstieg. Inversionswetter war typisch für diese Jahreszeit. Der warme Föhn von Süden sorgte für wärmere Luftschichten in der Höhe, während es unten im Tal kälter blieb. Seit seiner Kindheit hatte er diese Wetterlage in den Alpen gemocht. Befand man sich oberhalb der Nebeldecke, fühlte man sich auf eine sonderbare Weise von all den Mühen und dem Ärger der Menschen getrennt. Quercher hörte in die Stille, vernahm weit entfernt das Rufen eines Steinadlers. Er suchte den Morgenhimmel nach dem Vogel ab, nur zwei wildflatternde Krähen über den Wipfeln der Fichten. Er würde sich den Stuhl aus der Hütte nehmen und vor die Tür stellen. Das knusprige Brot mit Butter bestreichen, Schnittlauch darüber streuen und ein Bier öffnen. Wenn er alles gegessen und getrunken hätte, würde er das Geschirr in die Küche der kleinen Behausung zurückbringen, es spülen und im Schrank verstauen, wieder hinausgehen und sich auf den Stuhl setzen. Erst dann würde er sich den Lauf der Beretta in den Mund stecken und abdrücken. München im Oktober. Während Diara Poschner hinauf zur Decke des Gewölbes sah, dachte sie an ihre Zukunft. Fern jeder Arbeit mit Migranten und den immerwährenden Fragen, die man als Schwarzhäutige mit bayerischem Dialekt in diesem Land zu hören bekam. Sie war müde und erschöpft. Aber keiner sollte und vor allem wollte es wissen. Sie atmete ein. Sie atmete aus. So, wie es ihre Therapeutin ihr geraten hatte. In diesem prachtvollen Saal der Münchner Residenz mit seinen Deckenmalereien, umgeben von den Vertretern der bayerischen Elite, war sie nur eine unter vielen Frauen, die einen Dirndl trugen. Es stand ihr, fand sie. Sie hatte die Figur dazu, hatte ihre Mutter, die links von ihr saß, am Morgen im Vorbeigehen gesagt. Einatmen, ausatmen. Die gesamte Familie Poschner saß in der ersten Reihe. Einmal im Jahr wurden hier Menschen geehrt, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht hatten. Das konnte im Verständnis der Staatsregierung ein Lebensretter sein, aber auch ein langjähriger Speichellecker der amtierenden Regierung. Somit stellte dieses Panoptikum aus ehrlichen Helfern und den üblichen Hofschranzen, die nach einem Deko-Element für die Brust hechelten, einen Querschnitt der bayerischen Gesellschaft dar. Einatmen, ausatmen. Einige ältere Herrschaften konnten sich das Stieren nicht verkneifen. Denn Diara Poschner trug zwar die Tracht der Einheimischen, war aber pechschwarz wie die meisten Menschen aus Nigeria. Eindeutig zu dunkel für die vielen politisch Schwarzgefärbten im Antiquarium der Münchner Residenz. Diara würde heute vom Ministerpräsidenten persönlich den Bayerischen Verdienstorden entgegennehmen. Das war angesichts ihres Alters ungewöhnlich, aber sie hatte, seit sie in Deutschland lebte, ihre Freizeit der Arbeit mit Flüchtlingen gewidmet, Migranten die deutsche Sprache gelehrt und vornehmlich Westafrikaner betreut. Das allein hätte dem Landesvater, der sie jetzt aufmunternd anschaute, nicht gereicht. Engagierte Bürger gab es viele in Bayern. Aber Diara hatte Besonderes geleistet. Sie war die Einzige gewesen, die vor einem Jahr beim Brand eines Aufnahmelagers in Miesbach Ruhe bewahrt, die Eingeschlossenen durch einen Kellerweg hinaus ins Freie und sie damit vor dem sicheren Tod bewahrt hatte. Diara war eine Heldin, wurde durch Talkshows gereicht und war selbst nach dem Abebben des Interesses immer noch der Stolz der Familie Poschner. Auch ihre Mutter trug ein Dirndl. Ebenso waren ihr Vater und ihr Bruder in Tracht erschienen. Neben der Familie saß der Landrat, sichtlich bemüht, auch etwas vom Glanz, der auf Diara fiel, abzubekommen. Schon in der Pause würde ein Selfie von den beiden auf seiner Facebook-Seite stehen. Der Ministerpräsident begann mit seiner Rede. Einatmen, ausatmen. Sehr geehrte Ordensträgerinnen und Ordensträger, Ein Sprichwort sagt, Ehre folgt dem, der sie flieht, und flieht den, der sie jagt. Sie erhalten heute die höchste bayerische Ehrung, weil sie erfolgreich angepackt haben. Sie handeln, weil sie Verantwortung übernehmen. Für den Franken am Rednerpult waren Ordensverleihungen ein einziges Fest. Sein Leben lang hatte der einstige Rundfunkredakteur aus Nürnberg davon geträumt, ganz oben zu stehen. Er dachte in Bildern, war sich der Kraft des Visuellen bewusst. Zumindest betonte er das immer, wenn er mit seinen Speichelleckern zusammensaß. Umso mehr freute er sich, als er nach seiner Rede den Orden an Diaras Dirndl heften durfte und es schaffte, nicht zu lange in das Dekolleté zu sehen. Es wurde applaudiert, Handys wurden hochgehalten, Fotoapparate klickten, und wenig später gab der Herr Ministerpräsident wohlmeinende und gütige Interviews im Foyer. Die Poschners standen zusammen, lachten, beantworteten Fragen von anderen Ordensträgern und genossen die Aufmerksamkeit. Sie waren so glücklich, dass sie das Zischen eines Gastes ganz in ihrer Nähe nicht hörten. Es war ein im tiefsten bayerisch formuliertes »Negergschwerl, elendix, schleichzeich!« Einatmen, ausatmen. Tegernsee, 12 Stunden später. Als sich die Jalousie geöffnet hatte, konnten sie vom Bett aus den glitzernden See und das Bergpanorama sehen. Sie schliefen bei offenem Fenster. Die Nächte waren zwar schon kalt, aber tagsüber würde die Sonne das Tal immer noch auf Temperaturen im zweistelligen Bereich erwärmen. Sie hatten ein Ritual. Er stand auf und machte den Kaffee. Kam kurze Zeit später mit 2 Tassen, Bananen und der Zeitung zurück ins Schlafzimmer und begann zu singen. Sie stimmte nicht in das abgeschmackte »Guten Morgen, Sonnenschein« von Nana Mouskouri ein. Er hingegen freute sich. Es war ihm egal, ob die Kinder, die sich noch müde in ihren Betten wälzten, die Augen rollten. Oder was die Nachbarn sagten, die es durch das offene Fenster bestimmt hören konnten. Ihr Anwesen lag hoch oben auf der Ostseite des Tegernsees. Nicht weit von ihnen wohnte der Torwart eines Fußballvereins. Ihr Sohn kannte ihn. Für Nina und Jan Poschner hatte das keine Bedeutung. Ihr Leben hatte mit dem der normalen Menschen nichts mehr gemein. Heute war ein freier Tag für sie. Sie konnten die Zeit im Bett verbringen. Die Kinder würden allein frühstücken. Wie immer würde der Sohn nicht von allein aus seinem Zimmer kommen. Finn konnte ganze Tage im Bett verbringen. Nur wenn es um seinen geliebten Sport, das Speerwerfen, ging, war er hellwach. In der Doppelgarage des Hauses hatte er sich eine eigene Werkstatt eingerichtet. Er bastelte Wurfspeere vergangener Epochen nach, machte sich dafür bei örtlichen Kunstschmieden kundig und hatte es bereits zu einer beachtlichen Sammlung gebracht. Er war 17 Jahre alt und schon jetzt einen Kopf größer als sein Vater. Mit seinen strohblonden Haaren, seinem muskulösen Körper und seinen markanten Gesichtszügen hatte er Dutzende Verehrerinnen am Gymnasium in Tegernsee gehabt. Im Juni hatte er sein Abitur gemacht, aber statt eines sofortigen Studienbeginns wollte er noch ein halbes Jahr chillen, wie er es nannte. Die Eltern waren darüber nicht besorgt. Früher hatte man sich nach dem Abitur mit Interrail auf Reisen begeben, heute gab es eben die Chill-Phase. Ende Oktober würde Finn in die USA gehen und an einer Universität in Texas ein Sportstudium beginnen. In 16 Tagen würde er in die USA fliegen. Seine Adoptivschwester Diara war den Poschners in einem Waisenhaus in Nigeria aufgefallen. Sie hatten die Kinder dort ärztlich betreut. Diaras Überlebenschancen waren schlecht. Eine seltene Viruserkrankung hatte sie befallen. Die Poschners hatten alles Mögliche in Bewegung gesetzt, um das Leben des kleinen schwarzen Bündels zu retten. Warum sie ausgerechnet bei diesem Mädchen so viel Engagement gezeigt hatten, konnten sie später niemandem erklären. Heute war aus dem einst bluthustenden Kind eine hochgewachsene junge Frau geworden, die in München Kunst und afrikanische Geschichte studierte. Trat sie mit ihrem Bruder in der Öffentlichkeit auf, wirkten sie wie die Protagonisten eines Videos der UN zum Thema Vielfalt. Die beiden waren schön, jeder auf seine Weise, und gemeinsam hatten sie erst recht eine unglaubliche Wirkung. War Finn eher zurückhaltend, plapperte Diara wie ein Wasserfall, in tiefstem Bayerisch. Zudem hatte sie schon früh Aufgaben übernommen, für die sie eigentlich noch zu jung war. Auch das Aufpassen auf Bembo, den Labrador der Familie, fiel in ihre Zuständigkeit, zumindest dann, wenn sie wie heute nicht in ihrer Münchner WG, sondern im Haus der Eltern am Tegernsee übernachtete. Kopfschütteln ging